Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Die Adventszeit hat schon ihre schönen Seiten, oder? Draußen wird es kalt, drinnen wird es warm, draußen wird es frühdunkel, drinnen machen wir ein paar Kerzen an oder stellen auch einen Lichterbogen ins Fenster. Am Nachmittag gibt es Kaffee oder Tee, je nach Geschmack, mit Stollen oder Spekulatius. Die schönen alten Pullover mit den Hirschgeweinen kommen wieder raus. Hat doch auch was Schönes, diese ganze Adventszeit. Und am Abend, manchen auch schon am Nachmittag, schmeckt der Glühwein. Vielleicht könnte man da mal eine Predigtreihe zu machen. Was würdet ihr sagen? So eine Predigtreihe über Kekse, die schmecken, über Lichter, die im Dunkeln leuchten und über Tannen, die auch im Winter grünen. Es gibt so viele schöne Adventsgeschichten. Es gibt eine, weiß nicht, ob ihr die kennt, die Geschichte von der 5. Adventskerze. Ja? Die ist ganz traurig und ganz verzweifelt, weil auf dem Adventskranz kein Platz mehr für sie ist. Sie wollte doch auch so gerne für den Herrn Jesus brennen. Und dann wird sie angezündet an Weihnachten, am 25.12. Und sie könnte tanzen, wenn sie könnte. Und wird ganz rot vor Scham und freut sich, dass sie Weihnachten angezündet wird. Das sind so Geschichten, die so die Adventsstimmung untermalen. Ja, wo man denkt, ach ja, jetzt bekommt alles noch seine Bedeutung, die Kerzen und das Tannengrün. Die Welt soll mal draußen bleiben. Advent, das ist so ein bisschen Urlaub von der Welt. Da wollen wir ein bisschen kuscheln und es warm haben. Und draußen bleibt es kalt und dunkel. Der Predigttext heute hat eine andere Adventsstimmung, möchte ich sagen. Mindestens eine ergänzende, vielleicht auch eine konträre, je nachdem, wie wir Advent feiern. Ich lese uns vor aus Jesaja Kapitel 43 ab Vers 15. Und das geht dann ins nächste Kapitel noch rein. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns. Auch Jakob kennt uns nicht. Unsere Stammväter können uns nicht helfen. Aber du, Herr, bist unser wahrer Vater. Unser Befreier seit Urzeiten. Das ist dein Name. Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir dir nicht mehr gehorchten? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Diener. Wir sind doch das Volk, das dir gehört. Es war nur für eine kurze Zeit, dass wir das Land besitzen durften. Nun ist dein Heiligtum von den Feinden entweiht. Es ist, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Als wären wir nicht das Volk, das du zu deinem Eigentum erklärt hast. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm, plötzlich, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist, die Völker sollen vor Angst vergehen. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Dieser Text ist ein Klagelied mitten im Advent. Am Ende allerdings nicht ohne Hoffnung. Kann sich Gott wirklich so geändert haben? Kann das sein, wie ich das gerade empfinde oder fühle, dass er mich nicht mehr sieht, dass er mich nicht mehr hört, dass ihn meine Situation, das Elend in unserer Welt kalt lässt? Ist Gott unbekannt, verzogen und die Post kommt zurück? Er muss uns doch hören, er wird uns hören. So endet das Klagelied. Jesaja klopft an die Tür Gottes und sie ist verschlossen. Und er klopft noch einmal und ruft dringend und die Tür bleibt zu. Knock, knock, knocking on heaven's door und die Tür bleibt zu. Jesaja betet zu Gott und er vertritt das ganze Volk damit. Er schreibt hier ein Lied, was wir so schnell im Deutschen nicht nachvollziehen können. Es ist ein langes Klagelied von Kapitel 63, Vers 7 bis 64, Vers 11. Er schreibt ein Lied, alle können es jetzt mitsingen. Alle können mit diesem Lied ihre Verzweiflung und ihre Fragen zu Gott ausdrücken. Alle können mitklagen. Das Lied beginnt mit einem Rückblick nach früher, wo Gott noch zu erleben war. Früher, da hat er große Taten getan, große Heilstaten. Da hat er sie sichtbar geführt. Da hatte Gott einen Plan in ihrem Leben. Das hat sich so sukzessive weiterentwickelt und bei jedem Schritt war Gott dabei. Es war so offensichtlich und so wunderbar, wie zielstrebig er sein Volk geführt, befreit hat. Er hat gehört, wie das Volk geschrien hat in Ägypten und Gott selbst hat darunter gelitten. Er selbst hat es nicht mehr ausgehalten, dass sein Volk so leiden muss. Es war sein Leid auch und er hat sie befreit, so singt Jesaja vor unserem Predigtext. Er hat Mose mit wunderbarer Kraft ausgestattet, er hat sie durch die Wüste geführt, er hat sie in das Land gebracht, das er versprochen hatte, er war zu ihnen gekommen und hat eingegriffen. Das Klagelied guckt zurück und er erinnert an das, wie das Volk einmal Gott erlebt hat, früher. Früher konnten sie sich auf Gott verlassen, das wollen sie jetzt auch noch, aber sie haben das Gefühl, er ist nicht mehr da, er sieht nicht hin. Berge haben sich aufgetürmt in ihrem Leben, bildlich gesprochen hier in diesem Text. Berge, die Angst machen, die verunsichern, die man selber nicht schaffen kann und Gott fehlt. Gott ist nicht da, der sagt dazu nichts, er tut nichts. Advent ist in dieser Adventsstimmung nicht aufhören zu beten. Nicht die Augen verschließen, ganz ehrlich klagen, wo das Leben schwer ist, das eigene, das eines anderen, das einer Gesellschaft, das einer Gemeinde, ganz ehrlich zu klagen, nichts verdrängen, auch nicht durch eine Kerze, die man dann anmacht, sich nicht vertrösten zu lassen. Ich gehe nicht weg, Gott. Ich höre nicht auf zu beten. Reiß den Himmel auf, tu was. Zeig deine Liebe. Wo ist deine Macht? Wo kämpfst du für uns? Ich sehe nichts davon. Gott, du musst dich bekehren. Gott, kehr um. Gott wird hier ins Gebet genommen. Darf man das? Darf man Fragezeichen machen hinter Gottes Tun oder Nicht-Tun? Darf man das? Dieser Text tut das. Nicht theoretisch, nur eine theoretische Abhandlung, macht Gott auch immer alles richtig und Kapitel 1, 2, 3, 4, sondern leidenschaftlich, leidend, betroffen, betend, rufend, macht hier Jesaja und das Volk hinter Gottes Tun und Nicht-Tun Fragezeichen. Wie kannst du das tun, Gott? Wie kannst du das zulassen? Ist es nicht viel frommer, viel angemessener, Gott gegenüber immer einen Punkt zu machen, wenn er redet? Oder wenn er schweigt und zu sagen, so ist es halt gerade, der redet halt nicht. Dieser Text tut es nicht. Hier betet ein Prophet und fordert das Volk auf mitzubeten. Hier betet ein Glaube, der sich nicht einfach abweisen lässt. Menschen, die nicht weiter wissen, aber die wissen, wenn einer retten kann, wenn einer helfen kann, wenn wir von einem gerade die Führung brauchen, dann ist es Gott, dann ist das er. Und wir lassen nicht locker, wir singen den Protestsong, Heiland reißt den Himmel auf, knock, knock on knocking's door, singen die Jugend und die anderen sagen, Heiland reißt den Himmel auf. Dann fragen sie, warum hast du uns so abirren lassen von deinem Weg? Warum hast du zugelassen, dass wir so verstockt geworden sind, nicht mehr hören, so stur, so taub für dich? Erbarme dich doch wieder über uns. Irgendwie ein starkes Stück, finde ich. Ja? Da erkennt man seine eigene Schuld und seine eigene Taubheit und sagt, Gott, warum hast du das zugelassen? Dann ist er schon wieder auf der Anklagebank. Sie waren doch so blind, sie waren so taub, sie haben nicht auf die Propheten gehört, sie haben sich nichts sagen lassen. Die sind weiter ihren Geschäften nachgegangen. Das Volk weiß um seine Schuld. Jesaja bekennt das ein paar Verse vorher. Da schreibt er, sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ist er ihnen zum Feind geworden. Gott hat sie gemahnt, Gott hat sie gewarnt, Gott hat sie angesprochen. Aber sie haben sich nicht mehr berühren lassen von ihm. Letztlich, faktisch, trotz all ihrer Gottesdienste und Opfer und vielleicht haben sie zu Hause auch noch gebetet, hat Gott und haben auch die Menschen in ihrem Leben kaum noch eine Rolle gespielt. Sie haben sich zurückgezogen. Sie haben ihren Glauben veräußerlicht. Gottesdienste waren Kultur geworden. Das macht man so. Vielleicht auch sogar das morgendliche Gebet oder das Tischgebet war Kultur geworden. Das macht man so. Ein kultureller Glaube, der aber nicht mehr die Herausforderung sucht, der gar nicht will oder dafür offen ist, dass der heilige Gott nochmal was sagt, was einen erschüttert, was einen verändert, was einen aufweckt und was einen aufstehen lässt. Das Volk weiß um seine Schuld, sie haben nichts zu fordern. Sie können nicht auftreten und sagen, Gott, jetzt wird es aber Zeit. Aber sie sehnen sich so danach, sie wünschen es sich so, sie wissen, dass sie selber auch schuldig geworden sind, aber sie flehen ihn an, Heiland, reiß den Himmel auf. Die Glaubensväter helfen auch nicht weiter. Abraham weiß nichts von uns, Jakob kennt uns nicht, die Väter können auch nicht mehr helfen. Was früher gut war, war früher gut, ist okay, können wir sagen, schreiben wir eine Festschrift. Aber wir brauchen heute seine Hilfe. Wir müssen heute mit ihm leben. Wir haben heute andere Fragen, wir haben heute andere Herausforderungen, wir brauchen ihn heute. Der Tempel ist kaputt in der Zeit, wo hier Jesaja schreibt, die Väter sind lange tot. Wir müssen einen Glauben haben, der auf neuen Beinen steht, auf neuen Beinen steht. Wir brauchen dich heute, du bist doch unser Vater, heißt es hier. Im ganzen Alten Testament traut sich niemand, kein Abraham, kein Mose, kein Prophet, niemand traut sich zu sagen, mein Vater oder unser Vater zu Gott. Er wird zwar der Vater Israels mal genannt, aber nur hier in dieser Klage, wo Menschen ganz offen ihr ganzes Unverständnis ausschütten, da heißt es dreimal, du bist doch unser Vater. Mitten in der Klage, wo man nichts verdrängt, wo man ganz offen vor Gott ist, alles ausschüttet, was man nicht versteht, da findet hier Jesaja zu einer ganz neuen, ganz vertrauensvollen Anrede Gottes. Ich glaube das. Wer offen klagt, wer nichts versteckt, wer nichts verdrängt, wer das, was in seinem Leben nicht schön ist, wer das zu Gott bringt, der findet einen Zugang zu Gott. Der findet vielleicht sogar einen neuen Zugang und kann ihn ganz anders ansprechen. Ich könnte es ja mal auf einen Versuch ankommen lassen. Wäre doch mal eine Idee, ihr betet mal und klagt und sagt Gott, was euch traurig macht, was euch belastet, was ihr nicht versteht. Und ihr sagt ihm auch, wo ihr vielleicht von seinen Wegen abgekommen seid. Ihr klagt, ihr verschweigt nichts, ihr verdrängt nichts. Und ich glaube, ihr werdet Gott finden. Und wer verdrängt, wer all das gar nicht mehr aussprechen mag, gar nicht mehr ins Gebet bringt, der erwartet auch nichts mehr. Der wird oberflächlich im Glauben. Bei dem wird der Glaube äußerlich. Der kann weiter zum Gottesdienst kommen, er erwartet ja auch nichts mehr. Der kann weiter zu Hause sein Tischgebet beten, was er immer betet. Aber das, was das Leben ausmacht, worunter er leidet, wo er sich sehnt, wo die Welt so ungerecht ist, das kommt nicht mehr ins Gebet, weil man eigentlich keinen Advent mehr feiert, keine Erwartung an Gott hat. Verdrängen macht oberflächlich. Die Adventszeit als Gebetszeit, wäre das eine Idee? Ursprünglich war das ja auch so eine Bußzeit. Was könnte das dann bedeuten, wenn ihr das noch wollt, wenn ich das noch will? Adventszeit als Gebetszeit. 20 Tage haben wir noch bis zum 25.12. Wie könnte man beten? Ich habe 3 Ideen. Die erste, wenn du möchtest, sei doch jeden Tag 15 Minuten still. Du setzt dich hin und sagst, Herr, bitte sieh mich an. Ich kann jetzt nicht 15 Minuten warten, aber ihr könnt euch das vorstellen. Wir spulen ein bisschen vor und nach 15 Minuten sagt ihr, danke, du hast mich angesehen. Du kannst auch sagen, Herr, ich möchte dich ansehen. Aber einfach mal ruhig werden und ich wette, Gott spricht mit euch. Ihr werdet was erleben, er wird was anrühren. Da kommen Gefühle in euch hoch, die ihr vielleicht so im schnell getakten Ablauf überhaupt nicht wahrnehmt. 15 Minuten Stille am Tag, wäre das eine Idee? Oder aber du suchst dir 5 Anliegen aus oder 7 oder maximal 10, für die du jeden Tag betest. Ja? Du setzt dich hin und du sagst, Vater, reiß den Himmel auf. Erbarme dich über die Flüchtlinge im Mittelmeer. Erbarme dich über die Menschen, die in der Pflege sind. Erbarme dich über die Trauernden. Und du traust dich mal jetzt. 5 Anliegen oder 7 oder 10, jeden Tag einfach bei Gott abzuladen. Reiß den Himmel auf. Und du stellst dich in diese Spannung rein. Ich finde, so Kerzenlicht kann ganz schnell die Spannung auflösen, scheinbar. Ja? Wir sind gehetzt, wir sind traurig und die Welt ist dunkel und wir machen eine Kerze an und sind getröstet. Aber uns mal in diese Spannung stellen und zu sagen, nein, es ist Elend auf dieser Welt und wir haben einen heiligen Gott, zu dem ich Vater sagen darf. Vielleicht wäre das eine Idee für dich. Jeden Tag, 20 Tage sind es noch, 5 Anliegen, die du dir aussuchst. Oder 7 oder 10. Meine dritte Idee, ich kann mir das so richtig vorstellen. Ich stelle mir gerade euch alle vor, wie ihr aufwacht und euch auf eure Bettkante setzt. Ja? Also aufwachen, auf die Bettkante setzen und beten. Herr, zeige mir, wie ich Advent feiern soll. Amen. Seid ihr vielleicht noch 3 Sekunden still oder 5, keine Ahnung. Ja. Und auch da, ich wette, da passiert was. Macht das mal 20 Tage lang. Ich wette, das bleibt nicht ohne Folgen. Dir wird was bewusst. Es gibt noch eine Alternative dazu, die finde ich noch schöner vielleicht sogar. Du könntest beten, Herr, du hast ja bald Geburtstag. Und wir machen das so immer, wenn jemand Geburtstag hat, kriegt er was geschenkt. Das will ich dieses Jahr auch machen. Ich möchte gerne, dass du mir sagst, was du dir wünschst. Was kann ich dir schenken dieses Jahr zu Weihnachten oder zur Adventszeit? Und ich glaube wirklich, wenn wir das ehrlich beten, es wird nicht gleich einen ganzen Wunschzettel von Jesus geben, ja? Aber vielleicht legt ihr dir was aufs Herz und du weißt, das mache ich jetzt in dieser Adventszeit oder das mache ich zu Weihnachten, zu Heiligabend, das mache ich jetzt, weil es ein Geschenk für Jesus ist. Weihnachten hat Gott den Himmel zerrissen. Da ist der Himmel aufgegangen. Wir beten unter offenem Himmel, nicht unter geschlossenem Himmel. Gott wohnt nicht im Penthouse, er wohnt auf Parterre. Er ist runtergezogen ins Erdgeschoss. Jesus hat gesagt, ich bin alle Tage bei euch, bis an der Weltende. Und Jesus hat uns eingeladen, klopft an, knock, knock, knocking on heaven's door, und es wird euch aufgetan. Adventszeit als Gebetszeit, klopft an, und es wird euch aufgetan. Auch umgekehrt sagt Jesus das. Ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Da kommt Jesus zu uns. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, den Tisch decken und mein Mahl mit ihm feiern. Es gibt viel Schönes in der Adventszeit. Warum sollen wir da nicht mitmachen? Kerzen anzünden, einen Lichterbogen ins Fenster stellen, Kekse backen für die, die es können und für die, die es essen mögen. Abends einen schönen Glühwein trinken, habe ich gestern Abend gemacht. War schön. Aber das ist noch nicht Advent, oder? Das ist nicht das, was wir uns wünschen. Das machen doch alle. Aber wie vielleicht würde Jesus sich freuen, dass wir Advent feiern? Ich glaube, diese Welt braucht Menschen, braucht Kirchen, braucht Christen, die in den Riss treten, die die Welt sehen und die Gott sehen. Und die nicht aufhören zu beten, o Heiland, reiß den Himmel auf. Ich habe vor einiger Zeit einen alten Tatort gesehen, der spielte in München. Es ging um den Mord in einer Synagoge. Am Ende des Krimis wird ein Rabbi von einem Kommissar dann verhört und der Rabbi, der druckst herum und traut sich irgendwie nichts zu sagen. Und dann sagt der Kommissar, einen Rabbi ohne Gottvertrauen, den braucht niemand. Christen ohne Gottvertrauen braucht diese Welt auch nicht. Gemeinden ohne Gottvertrauen, Menschen, die Jesus kennen und sich in nichts unterscheiden, auch nur die Kerze anmachen, das kann es noch nicht sein, oder? Traut euch doch mal zu beten, Herr, wie möchtest du, dass ich Advent feiere? Am Ende endet dieses Klagelied mit Hoffnung. Tatsächlich, das Herz wird ausgeschüttet, nichts wird verborgen, die ganzen Fragen werden zu Gott gebracht und am Ende heißt es, reiß den Himmel auf und komm herab, vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Amen. O Heiland, reiß den Himmel auf. Das singen wir jetzt zusammen.
Und das war der Gottesdienst am Mönchberg.